Herzlich willkommen bei Paula Lieben Lernen. Mein heutiger Gast ist Leo und es geht um emotionale Abhängigkeit von einem richtig, ja, fallenden Baum. Ganz viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Leo.
Danke, ich freue mich hier zu sein.
Ich glaube, wir hatten wir schon mal einen Leo? Ich glaube nicht. Du bist die Erste.
Echt?
Ja.
Juhu.
Leo, du kommst, weil deine Schwester und deine Mutter auf der Show waren und die haben dir meine Nummer weitergeschickt, die man auf der Show bekommt.
Aber die kennen dich eigentlich durch mich. Ich höre deinen Podcast schon seit Jahren.
Okay, ja. Na gut, so oder so, es hat spontan geklappt und das finde ich ganz, ganz toll.
Ich auch.
Worüber wollen wir denn sprechen?
Es ist für mich auf jeden Fall schwierig, aus so einem großen, oder ich habe auf jeden Fall viele Themen und ich habe jetzt auf dem Weg hierhin auch überlegt, was ist so wichtig. Ich glaube, in erster Linie auf jeden Fall mein Beziehungsverhalten im weitesten Sinne. Ich komme jetzt ziemlich frisch aus einer 7-jährigen Beziehung, die sehr, sehr schwierig war.
Inwiefern schwierig?
Es war auf jeden Fall in Teilen so ein klassisches On-Off-Ding. Hat super intensiv angefangen und aus dieser Intensität wurde schnell aber auch so eine negative Intensität.
Jetzt sag mal Beispiele, dass das so ein bisschen plastischer wird.
Ganz furchtbare Streits auf jeden Fall. Also wirklich, wie man sich das nicht so gerne vorstellen möchte.
Mit körperlichen Übergriffen?
Einmal. Es war jetzt nicht handgreiflich, aber ein Tritt hat es schon mal gegeben.
Von ihm zu mir.
Ja, und ich neige aber dann eher in solchen Situationen zu so selbstverletzendem Verhalten.
Wie äußert sich das?
Schläge auf den Kopf oder Haare ausreißen, also so in so eine Richtung, wenn ich so ziemlich hilflos bin.
Und während des Streits?
Während des Streits oder danach, genau.
Machen ja viele, ne? Sich selbst dann an den Haaren reißen. Und das ist natürlich ein probates Mittel, um wieder mit sich selber in Kontakt zu kommen, aber hilft nicht.
Nee, hilft überhaupt nicht, ist furchtbar.
Ja.
Genau, also das ist jetzt natürlich nur, ne, dieser eine Teil irgendwie, aber das ist so ein Muster, so ein Konfliktmuster, was sich irgendwie total so etabliert hat einfach zwischen uns. Und wir konnten irgendwie nicht mit und nicht ohne einander, würde ich sagen. Und ja, ich habe viele Anläufe genommen und versucht rauszugehen. Und dann gab es doch immer wieder Gründe, reinzugehen. Und die sind auch jetzt noch nicht weg. Also mein Kopf ist irgendwie gerade so an... Ist oben zum Glück.
Sollen wir dich schützen davor, dass du wieder reingehst? Wäre das ein Ziel für heute?
Ich hoffe, dass ich von selber nicht wieder reingehe. Das wäre an sich ein gutes Ziel. Aber mir ist vor allem jetzt auch wichtig, dass ich diese Muster irgendwie nicht mit weitertrage. Ja. Weil ich merke jetzt schon, es ist noch nicht so lange her, die Trennung, aber ich merke jetzt schon, da ist ganz viel geblieben. Und ich hoffe, dass ich irgendwie wieder in eine gesunde Beziehung reingehen kann.
Wie lange ist die Trennung her?
Bisschen mehr als 2 Monate.
Ja, also bitte, du bist ja noch mitten im Rausch dann.
Ja.
Lass mal, darf ich ein paar Fragen drumherum stellen, ja?
Gerne.
Okay. Deine Mutter und deine Schwester, das sind ja die, die ich jetzt kennengelernt habe, kurz. Kannten die ihn?
Ja.
Und was war deren Außenwahrnehmung der ganzen Geschichte?
Ja, die... wollten natürlich auch für mich, dass ich den Absprung schaffe sozusagen. Die haben mich natürlich miterlebt. Also ich wohne ziemlich weit weg, jetzt mittlerweile schon seit über 9 Jahren. Das heißt, die kriegen den Alltag jetzt auch nicht so richtig mit. Aber wir waren auch zusammen dieses Jahr im Urlaub mit meiner Schwester und ihrem Freund. Und da hat meine Schwester dann auch nochmal einen anderen Einblick gekriegt und war auch sehr besorgt. Also der Urlaub war für mich emotional scheiße, ja.
Ja.
Ich war total zerrissen.
Für deine Schwester sicher auch.
Für sie auch total. Ja. Die hat sich überhaupt nicht wohlgefühlt. Und das war tatsächlich für mich auch der Punkt, an dem ich gesagt habe, ey, ich kann das nicht weitermachen. Also wenn selbst meine Schwester, es ist irgendwie so der mir nächste Mensch, wenn die da irgendwie schon so Gefühle kriegt. Also es hat mich so erschrocken. Für mich ist das irgendwie ein Stück weit normal geworden, auch im Laufe der Zeit.
Ich gucke gerade, wo der günstigste Einstichwinkel für mich ist. Aber weißt du was? Nee, heute fangen wir mal anders an. Erzähl mir, in was für einer Lebenssituation du warst, als du ihn kennengelernt hast.
Mist. Es war eine ganz schwierige Situation.
Freue ich mich. War es das richtige Loch? Ja,
das war, glaube ich, das richtige Loch. Okay. Ich habe auch, also ich sage dazu, ich mache lange schon Therapie, ich habe schon viel reflektiert, ich weiß auch, glaube ich, viel. Mhm. Aber irgendwie komme ich immer noch nicht in dieses Gefühl, das ich, glaube ich, bräuchte, um das zu überwinden. Aber ich war damals 21 und 22, ist auch egal, Anfang 20. Und ich war in einer Beziehung mit jemandem, der einiges älter war als ich, in die ich irgendwie so reingeschlittert bin, weil ich mich in der Stadt, in der ich damals noch relativ neu war, glaube ich, so ziemlich alleine gefühlt habe.
Wie viel älter war er?
6 Jahre.
Naja, gut,
um 6 okay. Jahre nicht. Ja. Aber damals war es irgendwie schon, also der war an einem ganz anderen Punkt in seinem Leben als ich, auch so beruflich, und wollte auch andere Sachen im Sinne von, hatte schon Bock irgendwie Familie und solche Sachen. Und also
das
weit, weit weg. Und ja, da kam es auch zu Übergriffen, allerdings eher so sexuell. Und ich hatte eine Essstörung, Sportsucht ausgeprägt im Laufe dieser Beziehung. Mhm. Also wir waren ein gutes Jahr zusammen. Als das anfing, war ich schon nicht stabil, auf jeden Fall psychisch. Und dann in dieser Beziehung hat sich das so verselbstständigt. Und ich war irgendwie auch echt, ich würde sagen, so ein Schatten meiner selbst. Mhm. Und habe dann meinen jetzt Ex-Partner, mit dem ich bis kürzlich zusammen war, kennengelernt. Wir haben beim selben Bäcker gedroppt. Und fand den, also ich habe den gesehen, da kam rein, ich fand den unglaublich toll. Also direkt zack, und der hat für mich irgendwas abgebildet, wo ich unbedingt hin wollte.
Weißt du, was es war, was er abgebildet hat?
Ja, so eine Freiheit, glaube ich. So eine Leichtigkeit, so ein, ja, das war ich überhaupt nicht.
Mhm.
Und er hat das für mich, aber der war so, ja, weiß ich nicht, der hat mich direkt in seinen Bann gezogen. Ja. Und in dieser Phase war ich, als wir uns kennengelernt haben, genau.
Du hast dann die Beziehung beendet, nehme ich an?
Noch nicht direkt. Wir haben uns getroffen, freundschaftlich, so zumindest unter dem Anschein, dass es irgendwie freundschaftlich war. Aber ich wusste eigentlich, das ist von meiner Seite nicht freundschaftlich. Und dann, ich war so der festen Überzeugung, das ist es jetzt mit dem anderen. Ich muss mich trennen, und habe mich dann getrennt und bin dann da reingeschlittert. Irgendwie mit Ansage, ohne irgendeinen Vorlauf, ja, und dann waren wir zusammen.
War der in einer Beziehung zuvor?
Nee, auch noch nie vorher.
Selbes Alter wie du.
Mhm.
Mhm. Noch ganz kurz nur fürs Gesamtbild: sexuelle Übergriffe, der Partner davor hat nichts auf deine Meinung und deine Vorstellung gegeben.
Nee, er hat, also ich war eigentlich körperlich auch durch meine Symptome, würde ich sagen, überhaupt nicht in der Lage, da irgendwie mich hinzugeben und, keine Ahnung, mich auch fallen zu lassen, zu entspannen. Und er hat das halt nicht akzeptiert und hat einfach gemacht. Und ich hab's hingenommen und hab's irgendwie ertragen. Und das war irgendwie, ich weiß nicht, ist wie so ein stilles Commitment. Ich kann das gar nicht gut beschreiben, aber es war schlimm. Und das hat mich auch in der Beziehung dann, also es war ja ein nahtloser Übergang. Und das hat mich dann auch echt, ich würde sagen 2 Jahre oder so, bin ich nachts noch aufgewacht, weil ich mir eingebildet habe, irgendwelche Bewegungen neben mir passieren.
Mhm.
Ja, dieses Thema war auch Thema jetzt in der Beziehung natürlich.
Klar.
Ja.
Also im Sinne von, er ist ähnlich mit dir umgegangen?
Nee, das nicht. Aber er war frustriert, weil ich halt da ein Thema, also ich, keine Ahnung, ob das ein Trauma ist, ich weiß es nicht, aber ich konnte halt nicht. Ne, also es war immer in so Wellen, auch manchmal konnte ich mich besser entspannen. Und am Anfang auch ging es irgendwie total gut. Das war dann für mich auch wie so ein Befreiungsschlag. Und dann aber nach ein paar Monaten ist es natürlich total gekippt wieder, weil ich das auch nicht aufgearbeitet habe. Und dann dachte ich wieder, Mist, jetzt muss ich hier irgendwas erfüllen. Ja, und ja, das Thema hat uns bis zum Schluss jetzt begleitet. Also generell das Thema Sex. Jetzt nicht mehr nur in Bezug auf was damals passiert ist. Ist jetzt auch schon eine Weile her, aber es war immer schwierig.
Was fandst du jetzt auch in der Rückschau gut an der Beziehung?
Wir hatten so eine richtig tiefe Verbundenheit emotional.
Wie hat die sich gezeigt?
Also vor allem haben wir uns in so einem Schmerz gesehen, würde ich sagen. Ich weiß, das ist nicht unbedingt immer gut, Aber das war auf jeden Fall ein Punkt, also wo ich mich extrem gesehen gefühlt habe. Das kann ich, also kann ich einfach nicht leugnen, das ist so. Und ich glaube auch so der Wunsch von dem, was sein könnte, wenn dann alles okay wäre, aber es war halt nicht alles okay. Also er hat auch extrem viele Themen gehabt, die er sich nicht angeguckt hat, die mich sehr belastet haben. Dann ich sowieso. Ja, und wir hatten eine ziemlich, also wir konnten auch extrem leicht miteinander sein, aber das war irgendwie so dann auch, es war sehr heiß-kalt und es war sehr intensiv. So. Mhm.
Ja. Und das ist immer ein Zeichen dafür, naja, weißt du schon, dass du in einer Beziehung mit deiner Vergangenheit bist.
Ich weiß.
So. Was hat dich so klein gemacht?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich versuche das jetzt retrospektiv mir natürlich auch, ne, immer wieder mir die Frage zu stellen, hä, was war da zum Teil los? Es ist auf jeden Fall von mir ein Muster oder ein gelerntes Verhalten oder wie auch immer, dass ich um jeden Preis jemanden an mir halten möchte oder geliebt werden möchte. Das ist für mich so das höchste Gut. Ich will verbunden sein. Ich möchte bitte, dass du mich hältst. Ich möchte, dass du mich liebst. Und ich glaube, darum habe ich auch in dieser Beziehung extrem viel gekämpft. Und manchmal habe ich es dann auch bekommen. Und dann wurde es mir aber irgendwie auch wieder entzogen. Ja, schwierig. Ja, weiß ich nicht so ganz genau.
Gibt es noch einen Vater in eurer Familiensituation?
Ja, meine Eltern haben sich aber erst, also den gibt's klar auf jeden Fall, aber die haben sich getrennt vor einer Weile. Ist noch nicht so lange her, ein paar Jahre.
Und wie war deren Beziehung für dich als Kind?
Also nach außen hin sehr stabil und vernünftig, so sehr auch als Team, aber emotional sehr schwierig. Also es gibt auf jeden Fall viele Parallelen in der Beziehung meiner Eltern und in der Beziehung, die ich jetzt hatte. Das weiß ich auf jeden Fall, was so Vaterfigur angeht, das Verhalten, so eine Dominanz. Ja.
Wie warst du denn als Kind in diesem System? Du bist die Ältere.
Mhm. Ja. Genau. Tja, also ich war immer sehr drüber, so mit meinen Emotionen. Auf jeden Fall zu viel für meine Eltern. In meinem Wesen einfach. Also sehr impulsiv.
Erinner dich mal an Sachen, die du so gehört hast.
Reiß dich mal zusammen. Oder nee, jetzt brauchst du auch nicht mehr ankommen. Oder in der Schule war es immer so, ich war immer so eine Konfliktstifterin irgendwie. Und ich verbinde mich auch gar nicht gerne zum Beispiel mit meinem inneren Kind. Ich kann diese innere Kindarbeit nicht ab. Ich weiß auch warum, weil ich mein inneres Kind also so richtig abstoße irgendwie, weil das immer so irgendwie viel war und glaube ich so ein bisschen unangepasst.
Ja. Klingt total schön. Ein wildes, unangepasstes Kind.
Ja, hat aber nicht so gut funktioniert immer, ne? Also.
Kommt aufs Umfeld an, ne?
Ja, irgendwann ist es dann gekippt. Also dieses nach außen gehen und laut sein und irgendwie auch so Konflikte irgendwie schön. Ich weiß nicht, also so als ich so Teenager-Alter, als das dann kam, da ist es dann gekippt in so ein, ich werde ganz klein.
Angepasst.
Genau, sein. Und habe Angst, irgendwas falsch zu machen und ja.
Würdest du sagen, dass du wirklich ein wildes Kind warst oder war es ein Kind, das Aufmerksamkeit gebraucht hätte?
Das würde meine Therapeutin jetzt wahrscheinlich so sagen. Die würde wahrscheinlich sagen, ja, ich war ein ganz normales Kind und habe aber emotional nicht die Fürsorge vielleicht bekommen, die ich vielleicht gebraucht hätte. Wenn ich das jetzt von außen betrachten würde, würde ich es vielleicht auch sagen, aber mir fällt das total schwer, weil ein Teil von mir schon weiß, was nicht so gut gelaufen ist, aber ein anderer Teil auch immer wieder sagt, stopp, du hast so viel Glück gehabt, anderen geht es so viel schlechter oder ging es so viel schlechter, du hast ja alles bekommen, reiß dich zusammen. So.
Reiß dich zusammen.
Ja,
hast du vorhin...
Ich weiß, das habe ich wirklich gesagt. Ja. Ne? Ja, das ist so meine innere Stimme, die ist schon sehr streng. Da arbeite ich oder versuche ich auch dran zu arbeiten.
Klingt wie deine Eltern. Reiß dich zusammen.
Ich weiß sogar gar nicht, ob die das explizit gesagt haben. Also ich glaube, mein Vater schon so, auf jeden Fall.
Kommt ja auf das Gefühl an, was transportiert wird. Mh. häufig ist ja so, dass Kinder, die so wild sind, einfach nur darauf aufmerksam machen wollen, dass sie emotional nicht das bekommen, was sie brauchen.
Mhm.
Ne? Und wenn dann Erwachsene und wirklich selten zum Glück aus bösem Willen, häufig aus Unvermögen, das fehlinterpretieren oder eben ganz rigide, ingenieurmäßige Typen sind, zum Beispiel, kopflastig und so weiter, nichts gegen Ingenieure, dann lernt das Kind irgendwann einfach die Schnauze zu halten und versucht, sich die Liebe anders zu holen, nämlich in maximale Angepasstheit. Ne?
Mhm.
So, ich mache gar keine Probleme mehr. Aber dieses Bedürfnis ist natürlich trotzdem da. Und es kann gut sein, dass sich das in einem lauten Schreien oder ja, in so einer Urgewalt äußert, immer dann, wenn emotionale Verwahrlosung droht. Zum Beispiel innerhalb von einer Beziehung. Ja, oder das Gefühl, jemand versteht mich nicht.
Mhm.
Ich werde nicht gehört.
Ja.
So, darum fürchte ich, meine liebe Leo, du musst dein inneres Kind irgendwann mal aus dem Kellerchen holen.
Ja.
Ja, weil sonst wird es immer weiter, es wird dir die Tür einreißen irgendwann.
Ja, ich merke das auch, ne, dass in so Situationen, die eigentlich nichts mit dem Moment zu tun haben, in dem ich gerade stecke, dass mich dann irgendein Gefühl überrennt. Und also ich kann das dann gar nicht aushalten. Ich fühle mich dann wie in so einem freien Fall und kann mich überhaupt nicht halten. Und in diesen Momenten ist eigentlich im Außen gut, jetzt in Beziehungen hat es vielleicht einen Konflikt gegeben, aber es gibt jetzt auch wieder diese Situation und eigentlich ist gerade nichts gewesen. Aber in diesen Momenten bin ich halt dann total, das ist natürlich irgendwas Altes.
Ja.
Ja.
Und je mehr du dich dafür schämst, desto heftiger wird deine Reaktion.
Ja, aber es ist natürlich nicht angenehm.
Ja, es ist für keinen von uns angenehm.
Mhm.
Aber es ist nichts, wofür du dich schämen musst. Ne? Und vor allen Dingen kannst du nur so geliebt werden und gesehen werden, wenn du dich wirklich zeigst. Und ganz, ganz viele Menschen laufen ja draußen rum mit so einer Version von sich, von der sie glauben, dass könnte jetzt was sein, wo jemand anderes andocken kann, wo jemand sagt, okay, das ist liebenswert genug. Ne? Bloß das Problem ist, dass du dann weißt, es bin gar nicht richtig ich.
Mhm.
Und dann wirst du wahnsinnig traurig und wütend.
Mhm.
Und dann macht, und zwar je mehr und häufiger du dich quasi versteckst und so eine Fake-Version von dir darbietest, desto größer und explosiver werden diese Ausbrüche.
Mhm.
Das bedeutet, du musst das integrieren, unbedingt in dich und dein Fühlen. Und dafür musst du die Kellertür aufmachen.
Ja, ich habe es auch schon mal versucht. Letztes Jahr habe ich so ein Inner Child Journey gemacht über ein paar Stunden. Das war auch echt intensiv. Also das war, da kam auch viel Wut auf jeden Fall. Und danach war es auch mal kurz okay. Also da dachte ich, okay, ich kann damit irgendwie Frieden schließen. Aber so im Alltag, da ist es wie so abgespalten von mir. Oder man ist ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es bei dir anders, aber ich bin auch nicht jeden Moment so im Kontakt. Ist es jetzt mein inneres Kind? Ist es jetzt, was ist es jetzt? Mir fällt es auch extrem schwer, mir dann so selber zu vertrauen. Ist das gerade richtig, was ich fühle? Oder habe ich gerade wieder eine Überreaktion oder ist es gerade mein altes Muster oder ist es, also das ist auch so ein Ding, dass ich das gar nicht identifizieren kann. Was ist es jetzt, was mich so fühlen lässt?
Brauchst du auch gar nicht. Du merkst ja schon, dass da was ist. Das reicht erstmal. Was du einbauen musst, ist eine Pause. Einen kurzen Break. Ich habe früher, wir hatten so Kohleöfen und ich musste manchmal in den Keller und Eierkohlen holen. Mit so einem länglichen Eimerchen, mit so einer Schütte vorne dran. Und es war für mich der absolute Horror. Weil das einzige Licht, was es gab, war so eine olle Glühbirne mit so einem, wirklich wie im Horrorfilm, mit so einem Bändel dran. Mhm. Ja? Und ich bin dann da runter und Keller sind einfach gruselig.
Ja.
und musste dann, das lag natürlich nicht vorne, sondern hinten in unserem Keller, weil das schippte man immer so durchs Fenster an der Straße rein. Und da musste ich diesen scheiß Eimer, der sauschwer war für ein kleines Kind, den musste ich voll machen und hochholen. Mein Albtraum war, jemand macht das Licht aus und ich bin im Dunkeln. Darum habe ich ganz laut gesungen. Immer, ja. Nichts wäre dämlicher, wenn jemand kommt und einem auflauert, als zu sagen, guck mal, hier bin ich. Aber gut, so ist es halt. Und dieses Bild hat mir total geholfen, dieses innere Kind so zu verankern, weil das sehr eindrücklich ist für mich. Ne? Mhm. Das war, dieser Kohlenkeller war für mich ein totaler Ausdruck meiner Verlassenheit.
Mhm.
Obwohl natürlich es okay ist, wenn Kinder auch so mithelfen, ne? Mitmachen im Haushalt. Aber das, ich würde meine Kinder, hätte die nie in den Keller geschickt, weil ich weiß, wie scheiße das für Kinder mhm. ist, ne? Gerade mit, wenn die Fantasie noch so voll in Gange ist und so. Wenn du dir so ein starkes Bild schaffst für dich selber, du sitzt alleine im Zimmer und guckst in die Ecke oder mhm. und weinst, ja, irgendwie mhm. sowas. Irgendwas, was so einen Anker schafft, auf den du dich sofort in Krisensituationen zurückziehen kannst. Und das klappt vielleicht nicht immer, aber manchmal wenigstens. Und dann anfängst, so ein selbsttröstendes Verhalten oder so ein Griff, eine Umarmung dazu zu nehmen, das wird dir helfen, dieses Gefühl auszuhalten, was dann kommt. Weil du sagst, das ist so schwer für dich zu ertragen. Du bist die Erwachsene, die dein Kind helfen kann, gerade in dem Moment. Und das musst du dir einfach über einen längeren Zeitraum beweisen, dass du dir vertrauen kannst da. Ne? Die Aufgabe, glaube ich, von diesem letzten Partner liegt darin, dich so sehr zu quälen in diesem Duett, was ihr da aufgeführt habt, bis du merkst, du musst es tun.
Mhm.
Übrigens ist sich selber an den Haaren ziehen ein ganz kindliches Verhalten. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Das machen Kinder oft, wenn die wahnsinnig wütend sind, ziehen sich selbst an den Haaren.
Mhm.
Ja? Und ich glaube, das ist ein Zeichen, dass es raus will.
Ja.
Ich verstehe ganz genau und ich glaube, jeder, der hier den Podcast schon länger hört, weiß genau, was du meinst. Ne? Dieses, wenn du so übermannt wirst von den Gefühlen, obwohl du ja weißt, es hat nichts mit der Situation zu tun, aber diese Ungerechtigkeit und dieses niemand versteht mich, niemand sieht mich und ich bin allen egal. Das ist dann so massiv, dass du nur noch schreien und toben kannst. So.
Ja.
Diesen Moment zu überbrücken und zu wissen, dass das in dir stattfindet und nicht im Außen, da musst du irgendwie hinkommen.
Ja, möchte ich auch gerne. Das ist auch super anstrengend, ne? Oder ich bin immer wieder im Außen auf der Suche nach so einem Halt.
Du wirst ihn im Außen nicht finden.
Ja, merke ich.
Ja, was du machen kannst, ist nur so als Hilfsmittel und fällt mir gerade ein, wenn du einen Gürtel trägst, ja, es geht ja um Halt. Dieses ist also ja, so Traumaarbeit ist ja häufig auch so symbolhaft. Wenn du einen Gürtel tragen würdest und in solchen Momenten diesen Gürtel nicht brutal, sondern einfach ein Loch enger machst, dass du Kontakt hast als Reminder, was gerade nötig ist, das könnte auch helfen, dass du wirklich dir einfach Werkzeuge einbaust, die für dich leicht greifbar sind. Bei einer Bipolarität hilft es zum Beispiel, ein Haargummi oder so, ein dickes, am Handgelenk zu haben und sich dann so zu flitschen, dass du Kontakt hast. Ne? Darum geht's. Und ich glaube, dieses in den Arm nehmen ist für dich, das könnte deine Berührung sein. Ja. Und wenn du nicht immer in einer Situation bist, wo du dich selber wiegen kannst gerade, könnte so ein Gürtel helfen. Du sollst dir nicht die Luft abschnüren, sondern einfach nur spüren, dass du gehalten wirst. Vielleicht sogar so ein Gürtel, der ein bisschen breiter ist, weißt du? Es gibt doch diese Gürtel, die so die Taille betonen. Einfach nur, das kann auch zum Beispiel aus einem weicheren Material sein, Latex oder was weiß ich, dass du es drunter trägst. Einfach nur, bis du merkst, wie diese Mechanik dich greift, ja? Und versucht, dich in den Keller zu ziehen. So.
Ja.
Dass du in dem Moment machst, wie bei so einem, beim Aufsatteln, ja, wenn das Pferd so ein bisschen die Luft rauslässt, nochmal zwei Löchlein nachziehen. Und dann dir das wirklich ins Hirn zu hämmern. Gedanken sind, also Gefühle sind keine Gefahr für dich, ne? Gefühle sind nur Gefühle. Ne? Ja. Die können dir nichts mehr tun. Du bist in Sicherheit, weil du für dich verantwortlich bist. Mhm. Und nicht mehr die, die das vielleicht nicht auf dem Schirm haben. Mhm. Und falls deine Mama das hört hier, hab keine Sorge, weil sie hat sicher nicht aus bösem Willen getan. Nein,
das weiß ich auch.
Ja, ne? Was auch immer war. Mhm. Aber dass du weißt, dieser Sturm, der tobt in dir.
Ja.
Und du brauchst aber jetzt jemanden, der dir einen Unterschlupf baut und nicht jemanden, der dir die Türen aus dem Gebäude tritt, so wie die letzte Beziehung, weißt du?
Gleichzeitig war diese Tür halt auch immer offen. Das ist irgendwie auch so paradox. Es war so eine Tür.
Der stand halt auch im Sturm.
Ja, ne? Total.
Darum, aber wie gesagt, das Bild ist jetzt auch schon so ein bisschen lame, aber es ist so eindrücklich. Zwei fallende Bäume können sich nicht halten.
Hm.
Ne? Du brauchst mindestens einen gesunden Baum.
Ja.
Damit du dich dagegen lehnen kannst.
Ja.
Und du bist momentan ein bisschen entwurzelt.
Ja, so fühle ich mich auch.
Ja, darum brauchst du einen Baum, der steht. Einen großen, dicken, fetten Baum. Und nicht so ein morsches Teil.
Ja, ich frage mich halt auch so ein Stück weit, wie kann das funktionieren, dass ich wieder, ich will das gerade gar nicht, aber, oder meine Vernunft will es nicht, aber ein Teil von mir will schon sich jetzt wieder jemanden suchen, mit dem es dann gut funktionieren kann.
Aber weil du innerlich total einsam bist.
Ja.
Und das ist doch okay. Das musst du anerkennen, sonst geht's nicht weg.
Mhm.
Ja, und bist du auch nicht die Einzige. Weit verbreitet. Aber du bist einen Schritt weiter, weil du es schon merkst.
Ja.
Und es ist okay, innerlich vereinsamt zu sein und das mal zu spüren, dass es so ist und dann langsam aufzubauen. Aber nutz die Zeit für deine eigene Heilung. Jeder andere wird dich jetzt behindern darin.
Ja.
Die stören. Und du darfst nicht gestört werden.
Hm.
Arbeite mit Bildern, das ist viel, viel einfacher. Also bau dir dich selbst in irgendeinem Szenario. Zum Beispiel, du versuchst, dir ein schönes Haus zu bauen aus, ich bin jetzt gerade im Wald in meinem Kopf wegen des Baums, aus so Ästen und dann kommen da Blätter drauf, wie auch immer die halten, völlig egal. Und jeder, der jetzt kommt, ist irgend so ein Trottel, der dir die ganzen Äste wegtritt. Ärgerlich.
Hm.
Die sollen dich in Ruhe lassen. Und wenn du das oder ein für dich passendes Bild benutzt, fällt es dir viel, viel leichter zu sagen, ich will mich nicht in Abhängigkeit von jemandem begeben, der meinen Heilungsprozess behindert. Na, oder dich um Jahre zurückwirft, ja, wie die letzte Beziehung. Ich glaube wirklich, dass solche Beziehungen dazu da sind, damit du verstehst, dass du genau hingucken musst.
Ja, es hat so lange gedauert. Es wäre schon
nichts.
Vorher gut gewesen.
Macht nichts. Ist egal. Ja. Es dauert, solange es dauert.
Hm.
Und clever wäre, und das machen die Leute so selten, lösch diese Nummer. Lösch die Nummer und blockier den Kontakt.
Hm.
Du verlierst nichts. Du hast nämlich ein Leidensbruder im Geiste, ja, weil der dich natürlich genau versteht und das fühlt sich gut an, logischerweise. Aber es ist niemand, der dir helfen kann.
Woran merke ich das, dass ich weit genug gekommen bin, um mich wieder so zu öffnen? Passiert das einfach?
Ja. Wenn du Tage verbringst und nicht die ganze Zeit darüber nachgedacht hast, dass du unbedingt jemanden brauchst, der dich, der bei dir ist.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie du beruflich eingebunden bist in der Stadt, in der du wohnst oder ob du da unbedingt bleiben willst oder was. Manchmal hilft es, sich zu verändern räumlich.
Ja, denke ich auch tatsächlich drüber nach, wieder zurück in meine Heimatstadt. Habe ich schon oft gedacht und irgendwie die Beziehung hat mich natürlich auch immer da gehalten. Und ja, fürs nächste Jahr ist das ein Projekt, da mal reinzugehen.
Guck doch mal, was kommt. Wenn du dich öffnest, dann wird irgendwann ein Anruf kommen oder eine Mail, wo du denkst, guck mal, das wäre praktisch.
Ja, mal sehen. Ich will halt auch nicht weglaufen. Das ist ja dann auch so eine Tendenz.
Wovor willst du weglaufen?
Ja, weiß ich nicht. Und denken jetzt, wenn ich woanders hingehe, dann wird da plötzlich alles gut.
Nee, wird nicht.
Weil das ist ja
auch nicht. Du nimmst dich ja mit.
Ja.
Aber es wird vielleicht einfacher.
Ja.
Weil es nicht so emotional aufgeladen ist, da wie jetzt.
Ja, kann sein.
Ja. vielleicht hast du da auch Freundinnen oder so, die, mit denen du das machen kannst. Ein bisschen dich öffnen üben.
Ja, auf eine gute Art auch. Ich neige dazu, wenn ich das Gefühl habe, da ist irgendjemand, der so anfängt.
Oversharing.
Sich, ja, boah. Und ich kann das dann auch, ich merke das dann im Nachhinein und denke dann, hä, was hast du gerade gemacht? Aber das passiert dann einfach, weil ich irgendwie diesen Punkt so, mich dann so hinschmeiße. Ich kann das gar nicht anders erklären.
Hab mich lieb.
Ja.
Das ist Oversharing. Mm. Hab mich bitte lieb.
Mm.
Und das ist auch okay.
Ja, aber ich möchte das eigentlich gar nicht, also ich möchte ja nicht jedem random irgendwie meine Geschichte da aufdrücken.
Ist doch völlig wurscht. Ja, es wird niemand, also passiert praktisch nie, dass es jemand dann gegen dich verwendet. Oder selten, aber nimm es doch wahr, dass es so ist. Ne? Wehr dich nicht gegen dich. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Mhm.
Denk an das Kind im Keller. Jedes Mal, wenn du dich gegen dich wehrst, machst du dem das Licht aus.
Ja, das stimmt.
Wie ist dein Kontakt zu deinem Vater?
Also er ist vorhanden und auch relativ eng. Mein Vater ist vor 2,5 Jahren in meine Stadt gezogen.
Wie kam es dazu?
Ja, meine Eltern haben sich getrennt, habe ich am Anfang gesagt. Und er hatte das Gefühl, er braucht jetzt dann auch räumlich die Veränderung. Und da, wo ich bin, naja, da bin ja ich. Und da ist ja jemand und er mag die Stadt auch. So,
die ist ja auch schön.
Ja.
Aber das bedeutet, du musst dir auch seine Gefühlswelt anhören.
Das ist ein ganz schwieriges Thema für mich. Also mich davon abzugrenzen, das ist meine Lebensaufgabe vielleicht. Und ja, das ist extrem schwer. Jetzt ist er auch noch so nah.
War das immer schon so, dass er sich bei dir ausgeschüttet hat?
Das fing an, als ich erwachsen wurde. Und er angefangen hat, glaube ich, mich als Gesprächspartnerin irgendwie anders ernst zu nehmen. Vorher hatten wir in meiner Jugend echt eine sehr schwierige Beziehung.
Spricht er auch über die Beziehung zu eurer Mutter mit dir? Und was so seine Probleme damit sind?
Ja.
Ja, okay, also völlig entgrenzt.
Ja.
Mhm. Wäre das für ihn ein Schock, wenn du wieder zurückziehen würdest? Oder ist er gut integriert jetzt?
Er ist nicht gut integriert. Er möchte selber wieder zurückziehen.
Musst du aufpassen, dass er dir keine WG vorschlägt.
Die werde ich ausschlagen. Nee, aber es ist wirklich schwierig. Also ich merke auch, dass ich in dieser Beziehung, also da liegt ganz viel, dass ich da immer wieder in Situationen komme, dass ich vorher so ausgelaugt bin, bevor ich mich überhaupt mit ihm getroffen habe, weil ich genau weiß, was passiert. Und gleichzeitig will ich aber auch die gute Tochter sein, die für ihn da ist. Also es ist so, ich erkenne das, aber ich bin da noch, ich kann mich davon noch nicht ganz, ist ganz schwierig.
Ja, dieses so missbraucht zu werden als Partnerersatz dann quasi. Also dass deine Meinung plötzlich quasi über sein Wohl und Wehe entscheidet und in der Konsequenz bedeutet das aber, dass du weniger Zeit oder gar keine, weil du es eh nicht geübt hast, Zeit hast, deine Gefühle und deine Bedürfnisse und so vorzubringen, ne? Oder auszuleben. So. Und wenn du dich dann in so einem Drama befindest, mit zum Beispiel deiner Ex-Beziehung, dann ist das auch genau wie eine Sportsucht oder so, hat das so einen kompensatorischen Faktor, ne? Es verhindert, dass du dich mit dir selber auseinandersetzen kannst. Und wenn du jetzt noch deinen Vater an der Backe hast, ist es nochmal so ein Contributing Factor dafür, dass du halt nicht Zeit hast, dich mit dir auseinanderzusetzen. Und das musst du ihm klar machen, dass jetzt du dran bist. Und er braucht erwachsene Freunde in seiner Altersgruppe oder zumindest so drumrum und Leute, mit denen er nicht verwandt ist und die schon gar nicht seine Kinder sind.
Bei ihm ist es halt total krass, irgendwie um jeden Preis eine Beziehung haben und also ich sehe das und denke mir, Hilfe, Hilfe, und möchte ihn natürlich irgendwie auch davor schützen, aber geht überhaupt nicht, funktioniert auch nicht. Und gleichzeitig erkenne ich dann auch mich zum Teil und es ist dann noch schlimmer und denke mir, oh Gott, und ich habe das irgendwie so adaptiert, ich weiß auch nicht. Also es ist so, ja.
Aber du kannst es ja jetzt ändern.
Ja, ich bin dabei.
Und diese Beziehungsabhängigkeit, also dieser Wunsch nach im Grunde Validierung durch einen anderen, die hat dich 7 Jahre bei diesem Typen gehalten.
Ich weiß.
Ne? Und wie du jetzt an dir merkst, weil ich finde, du wirkst gar nicht geerdet und bist völlig sonst wo. Die zehrt dich aber noch mehr aus. Also das ist ein Einkauf in der Hölle im Grunde. Du gehst shoppen und denkst, du hast eigentlich das Einkaufswägelchen voll, aber da ist gar nichts drin. Sondern im Gegenteil, der ganze Wagen ist weggeschmolzen. Also, ja, ich versuche nur dir zu sagen, geh niemals wieder dahin zurück. Bitte. Für dich.
In die alte Beziehung.
Ja. Und versuch nicht dieses, lass uns Freunde bleiben und so ein Scheiß. Ich sag dir, das Gesündeste, was du hier tun kannst, ist, blockier die Nummer.
Mhm.
Blockier die Nummer, vergiss die Adresse, schmeiß die Sachen weg.
Ja, das ist natürlich ein richtig harter Schritt, ne? Aber ich weiß, dass Kontakt funktioniert auch nicht. Also.
Du hast da ist nichts für dich zu holen. Gar nichts.
Ja, diese Vertrautheit halt, die mich immer wieder dahin zieht.
Such dir eine gute Freundin.
Ja, habe ich auch.
Also, ja. was für eine Vertrautheit. Dass die Performance, die er oder die Menschen in solchen Beziehungen geben, da gibst du mir einen Text, ich übe das ein bisschen, das kann ich dir auch geben. Glaub mir. Wirklich.
Ja, glaube ich dir.
Also,
ja.
Und ich war selber in solchen Geschichten, also nicht, die waren jetzt nicht krass oder so, aber diese Beziehungsabhängigkeit, dieser Glaube, das muss es sein, obwohl es eigentlich völlig gekrankt hat. Ich weiß, wie wahnsinnig erschöpfend und scheiße sich das anfühlt. Ja. Darum bin ich da so vehement, ich will das für niemanden.
Mhm.
Ja.
Ja. Ja, also ich hatte sogar körperliche Symptome jetzt zum Ende, wo ich gemerkt habe, ich kann da nicht bleiben. Also alles in mir hat geschrien, geh.
Ja, aber du bist ja auch ein sensibles Persönchen. Das merkt man ja, sehr feinfühlig. Also darum, du kannst dich solchen Energien gar nicht aussetzen.
Ja, dafür muss ich halt mich selber nehmen und da rausgehen. Und das ist halt das Schwierige für mich.
Am besten, weil du vorhin gefragt hast, woran merkt man das denn dann? Ich finde wirklich, am besten merkt man es am Sonntag. Scary Sunday.
Schlimmster Tag.
Ja, genau.
Ja,
wenn du irgendwann einen Sonntag verbringst und so düdelidüdelidü irgendwas für dich vor dich hin prökelst und dann abends merkst, ach, guck mal, ich hatte gar keine Panik und nichts, dann ist vorbei.
Okay, der erste Sonntag dann.
Schreib dir mal auf, was du Sonntag so, was du für wahnsinnige Gedanken im Kopf hast. Weil da kommen ja oft die absurdesten Dinge. Dass man nie wieder jemanden findet, dass man nicht geliebt wird, dass man der einsamste Knopf im ganzen Schublädchen ist, dass einen niemand lieb hat, dass man sterben könnte und niemand würde einen finden und, ja. Man spinnt sich da ja so rein. Schreib dir das alles auf. Alles. Mhm. Wein, ja. Alles laufen lassen und so weiter. Dann überlegst du dir eine Sache, erstmal für den Anfang, innerhalb deiner Wohnung, dass du dich nicht zu sehr ablenkst. Nicht Fernsehen, keine Podcasts hören, keine Bücher lesen. Eine Sache, die du machen könntest, um dein Leben unmittelbar besser zu machen. Das könnte zum Beispiel sein, diesen kruscheligen Schminktisch aufzuräumen. Oder Vasen danach zu selektieren, ob du sie behalten willst oder nicht. Irgendwie sowas.
Mhm.
Und danach schreibst du wieder auf, was du jetzt gerade denkst.
Mhm.
Ja? Das wird sich im Ton sicher schon sehr, sehr ändern, was auch immer da rauskommt. Wenn du dann noch Zeit hast, nimmst du dann die Stunde und überlegst, was würdest du jetzt am liebsten essen, wenn du Zeit hättest. Wenn du ein Fest mal für dich selber kochen könntest, was würde es sein? Hier ist es ein bisschen tricky, wenn du jetzt sagst, ich hätte gerne gefüllte Paprika mit ganz viel Schafkäse und du hast weder Paprika noch Schafkäse, ist halt doof. Aber guck mal, ob du irgendwas im Kühlschrank hast, wo du denkst, hier könnte ich kreativ mit werden.
Mhm.
Und du merkst vielleicht, ich habe gar keinen Bock. Ja, dahinter ist ja häufig, wenn man eigentlich Zeit hätte, so ein, ich bin es mir nicht so richtig wert, Ding. Ja? Also nehmen wir an, du willst dir Kürbissuppe kochen.
Perfekt, ich habe einen Kürbis zu Hause.
Was voll, ja. Ich finde das voll ätzend, diese scheiß Kerne daraus zu popeln und mir nicht die Hand mit dem Messer zu durchlöchern, während ich diesen Kürbis schneide. Also nehmen wir an, du findest Kürbissuppe ähnlich anstrengend wie ich. Dann sagst du, ich mache die ersten zwei Schritte, um dich dahin zu bringen, dass du feststellst, ah, so schlimm ist es gar nicht. verstehst du den Mechanismus, den ich meine?
Ja.
Und danach kannst du wieder aufschreiben, was du über dich denkst und wie dein Leben verlaufen wird und so weiter. Und du wirst, wenn du das öfter machst, eine Mechanik erkennen, die für dich ganz deutlich lesbar ist. Und dann wirst du auch verstehen, je mehr du für dich tust, desto ehrlicher wird die Stimme, die dir sagt, was ja dein Leben gerade ist. Nämlich, du bist jemand, der selbstbestimmt Dinge tun kann, jemand, der in der Lage ist, Dinge für sich zu tun, jemand, der spürt, dass der Sonntag sehr gruselig ist, der aber trotzdem etwas Schönes daraus machen kann und so weiter und so weiter. Und das sind so Übungen, weil Sonntage, da ist halt meistens, ehrlich gesagt, ich bin froh, wenn ich einfach nur so rumhängen kann und niemand irgendwas von mir will. Aber für ganz viele ist das extrem konfrontativ.
Ja.
Ne? Und das kann man nutzbar machen, weil es wie so eine übersteigerte Wahrnehmung der Gesamtsituation bietet. Mhm. Und ich finde, das treibt einen so ein bisschen schneller in die Entwicklung, wenn man das, diese Gruseligkeit ausnutzt.
Okay, klingt gut.
Ja, und gerade jetzt, wenn es dunkler wird, ist das super. Weil dann kannst du natürlich flennend am Fenster stehen und weinen dich leer, wirklich.
Ja, ich weine schon viel.
Ja, aber das ist gut, das wird sich irgendwann ändern. Ich habe jahrelang geweint. Ja, dann irgendwann denkst du, nö, jetzt nicht mehr. So viel jedenfalls.
Okay.
Also, du darfst im Grunde alles machen, nur dich A, nicht massiv ablenken, nicht mit Dating oder so einem Schwachsinn. Solange du dich mit dir beschäftigst, ist alles gut. Und schreib's auf, das hilft dir in der Rückschau total. Ne? Und wenn dein Vater anruft, um über sein Datingleben zu klagen oder wie gemein die Welt zu ihm ist, sagst du, du ruf doch den Money an oder wer auch immer. Ich habe jetzt gerade keine Zeit, ich muss mich um mich kümmern. So long.
Ja, das wird eine Challenge auf jeden Fall.
Naja, die ist aber nötig.
Mhm.
Ja, weil sonst lebst du sein Leben noch mit.
Ja,
das brauchst du nicht.
Mhm. Danke.
Ja, gerne. Also wirklich, bleib cool vor allen Dingen. Ja, es wird gut werden, versprochen. Du musst einfach ruhig rangehen.
Ja, ist nicht meine Stärke.
Ja.
Ja,
und vor allem aus diesem Schaffe-Schaffe-Häusle-Bauer raus und einfach mal sagen, mal gucken, was wird.
Mhm. Ja. Ja, ich denke eigentlich immer, oder das ist immer so meine Strategie, und ich merke auch, dass die mir eigentlich viel Kraft raubt, bleib in Bewegung, mach was, aber eigentlich habe ich gar keine Energie mehr dafür, so momentan, ich merke es richtig.
Naja, man sagt ja nicht umsonst, jemand rennt vor sich selbst weg.
Ja.
Das ist genau das.
Ja.
Die meisten Leute haben wahnsinnige Angst vor dem Stillstand, weil dann kommen die Gedanken und die Gefühle.
Ja, die kommen trotzdem, die kommen sogar in der Bewegung.
Ja, aber du nimmst sie nicht so wahr, wie wenn du halt still da sitzt.
Mhm.
Genau das ist aber nötig.
Ja.
Traumaheilung funktioniert, indem du Körper und Geist zusammenbringst. Mhm. Ne? Zum Abschluss, ich habe es jetzt im Kopf, nur noch mal so zur Visualisierung. Jedes Mal denk daran, wie ich mich gefühlt habe in diesem Keller. Ja? Meine Angst, dass das Licht ausgeht und die Tür zu. Jedes Mal, wenn du etwas gegen dich machst, indem du dich ablenkst, diesen Typen anrufst, ja, irgendwas mehr, der dem Vater zuhörst als dir selbst, machst du dem Kind bei dir im Keller, dir selbst, das Licht aus. Jedes Mal. Was du aber langfristig machen willst, ist A, diesen scheiß Kohlenkorb mit hochtragen und B, dafür sorgen, dass es da nicht mehr runter muss.
Und stattdessen einfach sitzen, aufschreiben.
Mit den Gefühlen sitzen, sagt man.
Ja.
Und wahrnehmen, ja, wenn du hektisch wirst und sagst, boah, ich würde so gerne dagegen anrennen, nimm das wahr, ist okay. Nur mach's nicht.
Ja.
Ne? Hol dir das ins Bewusstsein, sag, aha, interessant, Mensch. Erstaunlich, was da alles hochkommt. Ja.
Ja, okay.
Und wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht still sitzen bleiben, dann stell dir vor, ich komme und setze mich auf deinen Schoß, dann kommst du nicht mehr hoch. Ja?
Ja.
Und umarm dich selbst.
Das kann ich gar nicht gut.
Versuch's mal.
Ja.
Kommst du dran. Stell dir vor, ich umarm dich mit. So. Ja?
Wiegt dich. Ich habe mal so gelernt, auch in der Therapie, wenn das nicht geht mit dieser liebevollen Geste, dann halt dich einfach fest.
Mhm.
So.
Ja.
Das versuche ich manchmal schon.
Darum ganz oft, wenn Leute weinen, weißt du, wenn die so auf dem Boden sitzen, ziehen die Knie an und umarmen sich selber.
So intuitiv, ne?
Genau, genau, sowas.
Ja.
Kann sich auch hin und her wiegen. Ne? Hilft auch. Und arbeite eher mit Bildern als mit
Gedanken.
Intellektuellen Gedanken, ja.
Ja.
Ist einfacher. Licht aus, klick.
Ja, ist auch kraftvoll, finde ich.
Ja, genau.
Ja.
Und der Prozess, diesen Typen gänzlich aus deinem Leben zu schmeißen, der ist gar nicht so schwer. Du hast es nur so aufgeladen, weil du denkst, in Wahrheit kannst du nicht ohne jemanden leben, der wie ein Senkblei an deinen Füßen hängt. Lösch die Nummer. Wir haben das hier auch schon gemacht. Also.
Ja. Ich denke drüber nach, er ist halt örtlich auch sehr nah dran. Also wirklich räumlich sehr nah an
was
mir dran.
Ist dein direkter Nachbar?
Nee, aber so weit ist es nicht. Und das, ja.
Und schreibe ihm einen Liebesbrief zum Abschied und sag, du, wir haben, glaube ich, alles rausgeholt, was da ging. Ehrlich gesagt, viel war es am Ende nicht mehr. Und jetzt ist gut, wenn wir uns wirklich buchstäblich in zwei unterschiedliche Richtungen bewegen und lass uns ausmachen, wenn wir uns sehen, winken wir uns und gehen auf unterschiedliche Straßenseiten. Bye, bye. Gibt eine gewisse Fröhlichkeit rein.
Ja.
Ihr habt euch gegenseitig wirklich bis zum Letzten alles gegeben, was ihr hattet. Und ihr seid kleine, also leere Töpfchen, ja?
Ja.
Mehr ist da nicht zu holen.
Nee, hast du recht.
Ja, jetzt machen wir die Töpfchen voll, aber das könnt ihr nicht zusammen machen, weil ihr könnt euch gegenseitig nichts zuschütten.
Ja. Das stimmt.
Ja.
Okay.
Und es ist nicht traurig, es ist schön, weil ab jetzt beginnt was Besseres.
Es fühlt sich gerade noch nicht so an.
Kommt, come on, 8 Wochen, also bitte. Ja. Du weißt, dass im Hirn neuronale Verknüpfungen entstehen und die müssen sich erstmal lösen. Ja. Das ist schlimmer als Kokainentzug. Also cool bleiben, das dauert jetzt ein bisschen. Auch das kann man bewusst wahrnehmen.
Ja.
Ja?
Okay.
Weinen, 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 dann geht es schneller.
Mache ich sowieso.
Vielen Dank, dass du da warst.
Danke, Paula.
Das war Paula Lieben Lernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Danke. Ja.